Willkommen bei Fabrik der Zukunft. Mein Name ist Tobias Herwig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Heute reden wir über die Vernetzung von IT und OT in der Fabrik. Wir reden über die Frage, wie baue ich eine gute Produktionsplattform aus und das mit Open Source. Wir reden also über die Anwendung von Maschinen, aber auch IT-Systemen und werden über konkrete Use Cases, wie zum Beispiel das Thema Condition Monitoring, reden. Bei all dem ist es uns wichtig zu zeigen, wie sieht der Weg aus, ja? Vom Start, der Aufbau einer solchen Plattform, der Konfiguration bis hin dann zur Skalierung über mehrere Werke und wie das konkret aussehen kann. Über all diese Themen rede ich heute mit Niklas Heborn. Er ist CCO von United Manufacturing Hub, kurz UMH. Er ist selber Seed Investor bei UMH und es gibt auch noch einen weiteren bekannten Investor, nämlich Frank Thelen. Der war bereits hier zu Gast in der Episode 191 zusammen mit dem Gründer Alexander Krüger. Und jetzt bist du hier. Ich freue mich sehr, Niklas, dass du da bist. Willkommen im Podcast.
Ja, hi Tobias, freut mich.
Wir reden ja heute über die Frage, wie kann man mit Plattformen wirklich die Fabrik voranbringen? Und zum Start die Frage an dich, wie schätzt du das ein in Fabriken von heute? Was spielt da eigentlich die wichtigere Rolle, die Hardware oder die Software?
Ja, spannende Frage. Vielleicht kurz zu mir. Ich bin ja so von der Investorenrolle in die operative Rolle gewechselt, also damals mit Frank zusammen in die Firma von Alex und Jeremy investiert und jetzt operativ dazugekommen. Und ich glaube, im Zuge dessen kamen genau diese Fragen, die du gerade stellst, auf. Also welche Rolle spielen eigentlich Hardware und Software? Erste Hypothese war eigentlich zu sagen, das Thema, was wir da adressieren, das muss doch eigentlich schon gelöst sein. Also Use Cases, Industrie 4.0, das kennen wir alle schon seit den letzten, ja, ich würde schon sagen 10, 15, 20 Jahren. Aber warum gibt es da eigentlich noch eine Lücke? Und da gibt es eben die Hardware-Vendoren, die herausragende Hardware bauen und die da drumherum auch ein Software-Ökosystem aufgebaut haben. Aber es gibt unserer Meinung nach eben den Bedarf, da einen unabhängigen Layer noch dazwischen zu bauen, der zum einen Daten konsolidiert von den Hardware-Vendoren, aber auch, wenn wir jetzt Richtung Cloud-Lösungen schauen und IT-Welt, dann wiederum in die IT-Welt rein integriert, ob das in SAP-Lösungen ist, ob das in Microsoft-Lösungen ist oder ob das in andere Cloud-Anbieter sind. Das ist die Welt, die wir dort vorsehen und wir fokussieren uns darauf mit einem sehr edge-zentrischen Ansatz, auf den wir bestimmt gleich noch zu sprechen kommen und da so die Lücke, die wir im Markt sehen.
Ja, also du hast es gerade schön beschrieben, ne? Eigentlich ist die Hardware-Seite super stark besetzt, ja, da gibt es große Player. Die Software-Seite, ich meine, da gibt es ja auch riesige Firmen, die entsprechend so diese ganze, wenn man von der Cloud-Infrastruktur angefangen, nachher bis zu entsprechenden Systemen dann auch irgendwo besetzen. Und jetzt hast du gesagt, es braucht eine Integrationsebene dazwischen. Mhm. Warum braucht sie? Also vor allem aus Sicht der produzierenden Unternehmen.
Ja, genau. Also wenn man sich so die Automationspyramide anschaut, von Maschine bis zur PLC, Sensoren, MES hoch zum ERP, dann gibt's da nun mal erstmal im ersten Schritt eine sehr hohe Anzahl an sehr unterschiedlichen, komplexen Daten, von Echtzeitdaten aus Maschinen bis hin zu Prozessdaten. So. Und wenn man vom Use Case kommt und sagt, welche Fragen möchte man sich am Ende des Tages eigentlich beantworten in Richtung Produktivität, Qualität, Energiemonitoring, und das Ganze herunterbricht, dann kommt man eigentlich dazu dem Entschluss, dass du da unterschiedliche Daten brauchst. Also bei Energie brauchst du Daten von der Maschine, welche Produkte werden wann, auf welcher Linie hergestellt. Und dann hast du wiederum aber Energiedaten, die woanders auch herkommen. So, und ruckzuck bist du dabei, dass du Daten aus unterschiedlichen Systemen hast. So, und ich glaube, das Thema haben schon viele erkannt und Use Cases gebaut. Die Frage ist aber, das Ganze skalierbar hinzubekommen. Sonst am Ende hast du eigentlich einen Fleckenteppich an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, wo du mal in einem Werk für eine Linie Energiemonitoring gemacht hast. So. Aber um das Ganze groß skalierbar umzusetzen und vor allen Dingen auch einen Impact zu haben, der finanziell sichtbar ist und der mal salopp gesagt den COO auch interessiert, musst du eben eine Dateninfrastruktur dazwischen bauen, auf der du aufsetzen kannst und dann wiederholbar immer wieder die Daten verwenden kannst, ob das für Energie ist, aber teilweise brauchst du vielleicht diese Energiedaten auch für andere Themen in Produktivität, in Qualität. Da glauben wir eben, oder es ist unsere Mission, diesen Datenlayer dazwischen erstmal zu etablieren und zu sagen, wir machen alles dafür, die beste Datenplattform zu bauen, dass du als Kunde und Hersteller so einfach wie möglich, egal welchen Use Case, umsetzen kannst und wie du an die Daten drankommst, wie die gesichert werden, dass du die nicht verlierst, in welchem Kontext die sind, da stellen wir eben Tooling zur Verfügung, das so einfach wie möglich zu machen. Und auf der anderen Seite, auf der Cloud-Seite, glauben wir eben, ich glaube, Cloud ist nicht die Antwort für die Fabrik. Die Fabrik muss in der Fabrik stattfinden. Das ist das, was wir auch, ja, sagen wir mal, stark spüren, wenn wir mit Kunden sprechen, gerade in Europa Datenhoheit zu erhalten, aber auch einfach sicher Daten nicht zu verlieren. Und wir sagen, da braucht es eben noch einen Layer dazwischen, bis man in die Cloud rein integriert.
Ja, lass uns das nachher nochmal tiefer legen, wenn wir wirklich auch über die Architektur und so weiter reden. Aber ich habe verstanden, okay, du sagst, es braucht diesen Layer dazwischen, um halt auch diese Flexibilität mit Blick auf die Use Cases hinzubekommen. Ne? Also wirklich, weil ich die Daten eben nicht nur für einen Use Case nachher brauche, wenn ich es richtig mache. Ja? Und auf der anderen Seite natürlich dann auch ganz unterschiedliche IT-Systeme habe, die dann auch sich vielleicht von den gleichen Daten irgendwo bedienen müssen. Und genau. Ich glaube, das merken die Firmen noch nicht, wenn sie anfangen und vielleicht mal so einen Use Case umsetzen. Und das ist ja in der Vergangenheit bei vielen Unternehmen so gewesen. Aber wenn sie jetzt dann den zweiten, dritten, vierten Use Case haben oder das zweite, dritte, vierte genau. IT-System, dann merkt man das sehr, sehr schnell, dass man mit dem traditionellen Ansatz da an Grenzen kommt.
Und ich glaube, das ist vielleicht, um das zu ergänzen, was du gerade sagst, ich glaube, das ist auch die Journey, auf die wir mit Kunden treffen. Also viele fangen an, das selber zu bauen und haben auch bestimmte Use Case umgesetzt. Und dann dann kommt die Frage der Skalierung, also A über die Use Cases, aber auch B über eine Anzahl an Werke. So, und das ist am Ende, wo auch die großen Erfolge dann stattfinden. Wir wollen gar nicht in einem Lighthouse-Projekt in einem Werk Energiemonitoring machen. Das ist ein guter Start. Wir wollen ein Ermöglicher sein, der nicht nur Energiemonitoring macht, ganz viele Use Cases. Und da holen wir die Kunden, glaube ich, meistens ab. Also die haben meistens auch schon selber was gebaut. Die haben beispielsweise auch schon was mit Open Source gebaut. So das Ganze aber in was Skalierbares reinzukippen, ohne nicht riesige IT- und OT-Teams aufzubauen. Weil das ist ja auch die Frage, wie staffst du so ein Team, um sowas zu bauen? Das ist gar nicht so einfach. Weil du brauchst Leute, die Maschinen verstehen. Du brauchst Leute, die IT verstehen. Du brauchst Usability. Du musst ein Produkt bauen, was viele Leute verbauen können. Und ich glaube, da setzen dann und sagen, hey, du brauchst dafür nicht ein riesiges Team. Wir geben dir eine Lösung und darauf startet dann der Kunde.
Ja, aber was würdest du sagen, ist da der Hauptknackpunkt, dass diese Skalierung heute nicht klappt? Also gerade über die mehreren Werke, weil das ist ja was, das mit den Use Case haben wir gesagt, dass die Integrationsebene wichtig, aber wenn ich die habe, müsste man ja meinen, kann ich das auch über mehrere Werke machen.
Ja, genau. Ich glaube, the devil is in the detail. Das ist, glaube ich, die Art und Weise. Und ich glaube, wie wir das Ganze adressieren, also du hast eine riesige Komplexität. So. Und Daten zu verbinden, ich glaube, das ist, ich will nicht sagen Commodity, aber das gibt es auch viele andere Lösungen da draußen am Markt. So. Da, wo unserer Meinung nach der richtige Value entsteht, ist in der Datenmodellierung. Warum ist die Datenmodellierung wichtig? Wenn du einmal in einem Werk eine CNC-Maschine definiert hast, mit welchen Datenpunkten relevant sind, weil die Wahrheit ist ja auch, du hast unterschiedliche Maschinentypen von unterschiedlichen Jahren, unterschiedliche Versionen. So, wie kriegst du das konsolidiert auf einen Standard zu sagen, das ist die Automotive Supplier CNC-Maschine, die wir immer wieder verwenden, oder das ist eine Abfüllmaschine. So, und das zu definieren, zur Verfügung zu stellen, zu templatisieren, ist eben, glaube ich, ein riesiger Unterschied, um dann auch in die Skalierung einfacher zu gehen. Weil Werke, wenn ich auch in deine Podcast reinhöre, die sind natürlich auch kompetitiv gegeneinander. Da sind wir uns auch darüber bewusst. Aber den Leuten die Basics zur Verfügung zu stellen, zu ermöglichen, dort Use Case umzusetzen auf bestimmten Templates, auf bestimmten Asset-Typen. Ich glaube, das findet jeder gut, weil das spart am Ende Arbeit und Zeit. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der in der Skalierung dann das Ganze viel, viel schneller macht. Also du sagst, okay, da sind die Basics schon da springe ich drauf. Und vor allen Dingen, da springe ich drauf in ganz kurzer Zeit. Ich glaube, ein riesiges Problem in diesem Markt ist, dass das spüren wir auch, wenn wir mit Kunden sprechen, mit Usern sprechen. Die sind auch Projekte noch gewöhnt aus den letzten Jahren mit Systemintegratoren, die, da gibt es auch sehr, sehr gute, aber Jahre gedauert haben, die nicht maintainbar waren, die höchst customisiert waren und wo sie dann am Ende keinen Business Impact haben. So, und ich glaube, diese Frustration versuchen wir in einem Produkt ganzheitlich zu lösen, um zu sagen, hey, das Ganze dauert nicht Monate, das Ganze dauert eine Woche und das braucht auch nicht irgendwie 100 Engineers, um das zu bedienen, sondern das braucht deine Non-Developer, dein Developer, und dann kannst du loslegen. Und ich glaube, daran haben in der Vergangenheit sehr viele Produkte auch gescheitert, dann in der Skalierung.
Okay, das werde ich gleich noch ein bisschen herausfordern, um zu gucken, was steckt denn da wirklich dahinter, was du jetzt gerade so beschrieben hast. Eine Sache, die ich bei euch extrem spannend fand, auch schon in dem ersten Gespräch, ist, dass ihr ganz stark auf Open Source setzt. Und das vielleicht auch nochmal kurz zum Start. Was war für euch der Haupttreiber zu sagen, ja, wir machen das, und wo gibt es da vielleicht auch Grenzen?
Ja, genau, also ich glaube, nochmal zurückzukehren, so ein bisschen auf diese Welt OT und IT, wo es ja, wir sagen immer, Gorilla gibt, die schon den Markt dominieren. Also riesige Hardware-Anbieter, die Cloud-Anbieter, das sind die größten Firmen auf dem Planeten. Die alle haben eigene Systeme, teilweise auch Open-Source-Elemente, aber dann nochmal sind eigentlich alle closed. So, und unsere Antwort darauf zu sagen, wenn unsere Mission ist, einen unabhängigen Layer dazwischen zu bauen, dann muss das eigentlich der radikalste Ansatz sein, das den Kunden noch zur Verfügung zu stellen. Das ist deine Software, deine Daten, das ist you own it. Und dann haben wir gesagt, dass, oder Alex und Jeremy haben damals entschieden, lass uns das Open Source bauen. Der zweite Punkt, der damit verbunden ist, ist, das Ganze ist einfach sehr, sehr komplex. Das heißt, umso viele Augen du auf diesem Problem hast, umso besser ist auch dein Produkt. Und ich glaube, das ist auch einer der Wettbewerbsvorteile in der Produktentwicklung. Wir haben ganz, ganz viele Leute, die täglich auf diesem Produkt mitarbeiten, das auch mal kaputt machen und die Grenzen feststellen. Und aber auch in der, sagen wir mal, in der Produkt-Roadmap mit uns helfen, das Produkt besser zu machen, weil wir haben mehr oder weniger das größte Produktteam in diesem Markt, die täglich da mit uns arbeiten. So, das heißt, ich glaube, das ist ein starker Wettbewerbsvorteil und, glaube ich, auch in Richtung Sicherheit und Erprobung des Produkts. Also wir müssen nicht irgendwie ein halbes Jahr warten, bis wir mal zum Kunden das Produkt shippen, sondern bei uns wird das Produkt jede Woche geschippt und darauf getestet. So, und ich glaube, diese Enge, wie können wir ein sehr komplexes Produktproblem lösen mit sehr vielen schlauen Leuten, und wie geben wir die Software den Herstellern in die Hand und die Kunden ownen die Software und die Infrastruktur. Ich glaube, das war so die beiden starken Punkte, um das Ganze so aufzusetzen. In Klammern, das ist natürlich auch ein neuer Approach in diesem Markt. Also das ist nicht wie in der IT-Welt, wo es ganz viel Open Source ist. Das ist schon auch ein neues Playbook, aber wir glauben sehr, sehr stark daran.
Mhm. Ja, in der OT-Welt ist es definitiv ein Umdenken, ja, wo man ja eher sogar die Hersteller selber von den Maschinen, ihre eigenen Schnittstellen, ihre eigenen Standards, ihre eigenen Plattformen sogar im Extremfall auch mitbringen und da sehr restriktiv sind, was man da überhaupt mitmachen kann. Aber das hat ja sicherlich auch Grenzen. Also erstmal denke ich irgendwie, naja gut, das kann ja theoretisch dann auch jeder selber machen, wenn ihr auf Open Source unterwegs seid. Mhm. Wo siehst du da Grenzen?
Genau, also ich glaube, unser Produkt wird in zwei Teile unterteilt. Wir haben die Infrastruktur, die beim Kunden vor Ort läuft, und die bleibt auch immer beim Kunden. Also wenn es uns nicht mehr gibt, wenn der Kunde keine Lust mehr hat, wenn wir insolvent gehen würden, was auch immer, die bleibt beim Kunden. So, oben drüber gibt es eine Management-Konsole. Auch die ist in der Community-Version in einer begrenzten Art und Weise für einen User, eine Instanz zur Verfügung gestellt. Aber wenn es darum geht, eben Multi-User zu skalieren, mit größeren Teams dran zu arbeiten, noch bestimmte Plugins noch zu haben, bestimmte SLAs, die wir dann erfüllen, dem Kunden happy zu machen und erfolgreich, die sind eben dann kommerzialisiert bei uns. Für uns, das ist vielleicht auch noch so ein bisschen meine Investoren-Denke, die damit reinkommt, das ist eigentlich ein sehr spannender Ansatz, Kunden frühzeitig mit unserem Produkt in Verfügung zu stellen. Also wenn ich in unsere Kunden reingucke, würde ich fast sagen, bei, ja, muss man nochmal die Daten gucken, 30-40% der Kunden haben bestimmte User, die lange bevor sie bei uns Kunde geworden sind, schon mit der Software auch teilweise in verrückten Regionen gearbeitet. Und das hilft uns natürlich im Sales-Prozess auch zu sagen, hey, da gibt es schon Leute, die arbeiten mit uns zusammen.
Okay, also gar nicht nur mit den Open-Source-Komponenten, die ihr nutzt, sondern sogar schon mit eurem UMH-Überbau, wo du gesagt hast, wo es diese Community-Version gibt, die man im Prinzip einfach runterladen und selber nutzen kann.
Genau, ja, genau. Also ja, okay. Das merken wir, also sehen wir auch, dass die Leute dann teilweise, da gibt's, also wir gehen ja meistens an den Head of ITOT, Smart Manufacturing ran, so, und wir merken in diesem Ökosystem an Leuten, da gibt's Automation Engineers, Leute, die einfach unsere Produkte mal gefunden haben und damit losgelegt haben. Mhm. Und das hilft, glaube ich, und ist auch, glaube ich, ein sehr kreativer Ansatz in diesem Markt, der ja, das wissen wir alle, auch nicht der schnellste ist, da eine gewisse Innovation reinzubringen, zu sagen, hey, du musst nicht ein halbes Jahr warten, bis du unsere Software nutzt und kriegst irgendwie 100 PowerPoint-Slides, sondern du kannst jetzt loslegen Das ist ein Docker-Container, das dauert 15 Minuten.
Dann gehe ich auf GitHub und lade mir das runter im Prinzip, oder?
Ja. Das ist, ja, also du, ja. Wenn du willst, bist du in 15 Minuten da. Und wenn du auch deine Factory hast mit Maschinen, dann kannst du halt loslegen. Da kommen natürlich andere Herausforderungen auf Security-Seite etc. pp., um immer Daten, so, aber unser Produkt ermöglicht es, innerhalb von 15 Minuten loszulegen und nicht riesige Vendorenprozesse zu durchlaufen.
Ja. Ich würde das vorgehen, lass uns später nochmal detaillierter reden, aber ich möchte jetzt erstmal nochmal bei dieser Architektur bleiben. Ne? Also du hast jetzt gerade beschrieben, ihr habt diesen eigenen Überbau, den gibt es quasi direkt Open Source quasi für die Community in der abgespeckten Version und dann quasi die kommerzialisierte Version entsprechend. Die ist dann aber nicht mehr Open Source, das habe ich richtig verstanden, oder? Also das ist das, was dann quasi exklusiv von euch kommt und wo ich so jetzt keinen direkten Zugriff drauf hätte.
Genau, die Management-Konsole kann man sich so vorstellen, das ist eine SaaS, das ist ein Fleet-Management, worüber deine Infrastruktur aufgesetzt wird. Also du setzt Instanzen auf, du setzt deine Maschinen auf, du setzt Bridges, Data Flows heißt das bei uns, Contracts, also du konfigurierst deine Architektur, kannst es remote von überall aus machen. Die Architektur wiederum oder die Infrastruktur läuft am Kunden vor Ort in der Fabrik, aber du kannst von hier überall auf dem Planeten diese Infrastruktur sehen, also auch aufsetzen, auch beobachten, also gucken, läuft dort alles, gibt es da Unterbrechungen etc. pp. Und darauf steuerst du auch die Umsetzung der Use Cases, wenn du sagst, okay, jetzt möchte ich Daten wieder zurück auf die Maschine schreiben oder ich möchte auch Daten jetzt auslesen, mit anderen Daten kombinieren, also Datenprodukte ist ein gefährliches Wort, aber sozusagen, oder gibt es in verschiedenen Definitionen, aber zu sagen, wie kombiniere ich jetzt die Daten in bestimmten Use Case? Brauche ich Energiedaten? Brauche ich Daten aus dem MES? Brauche ich bestimmte Frequenzen? Und die kann ich dann zusammenbauen und das erfolgt alles in der Management-Konsole und die Infrastruktur ist dann aber beim Kunden vor Ort.
Okay. Du hast es gesagt, vor Ort beim Kunden, du hast vorhin auch Cloud erwähnt. Kannst du das mal so ein bisschen skizzieren? Was ist bei euch dann quasi wirklich lokal? Was heißt lokal auch? Ja, das könnte ja sogar lokal on edge auf der Maschine sein oder reden wir da von einem Server quasi, der in der Fabrik steht? Und was ist dann in der Cloud? Also diese Management-Konsole läuft dann wahrscheinlich in der Cloud, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Genau, die Management-Konsole läuft in der Cloud, ist aber total sozusagen, also braucht nicht viel Cloud-Consumption. Das ist dann kein Kostentreiber für das Ganze, sondern das läuft lokal auf der VM beim Kunden vor Ort, kann im Docker-Container installiert werden, dauert 15 Minuten. Das heißt, die Hardware-Anforderungen an den Kunden sind nicht groß, das Ganze umzusetzen. Haben die meisten dort eh vor Ort. Und dann kannst du eigentlich loslegen.
Okay. Das heißt, der Hauptteil der Infrastruktur läuft dann in Docker-Containern, die auf Server in entsprechend dann den Fabriken dann stehen. Ja, okay. Gut, jetzt hast du ja mehrfach auch von Open Source geredet. Lass uns das jetzt nochmal ein bisschen konkreter machen. Was für Open Source Systeme habt ihr da konkret im Einsatz, die ihr dann miteinander als Gesamtarchitektur nutzt? Also wird da wahrscheinlich da auch verschiedenste Konstellationen und Kombinationen geben, aber nimm uns da mal ein bisschen mit rein, dass wir das besser verstehen können, wie da das Zusammenspiel aussieht.
Genau, also was wir eben machen, ist sozusagen, wir verwenden Kafka, was einen großen Vorteil hat, die Daten eben lokal zwischenzuspeichern, auch gerade aus Kundenperspektive sehr wichtig ist, wenn es doch mal Störfälle gibt, von Internet bis Strom etc., die Daten eben nicht zu verlieren. So, und ich glaube, das ist für uns ein sehr klares Positionierungselement, warum wir sagen, wir wollen edge-zentrisch arbeiten, weil das eben Cloud-Anbieter nicht darstellen können. Im zweiten Schritt dann die Daten nach oben zu schieben in eine Cloud, ist, glaube ich, der richtige Weg. Und ich glaube, das ist auch, wenn wir zurückkommen auf dieses Thema, warum braucht es dazwischen einen Layer? Das ist einfach nicht der Kernbereich eines großen Cloud-Anbieters, sich um dieses Problem zu kümmern. Das ist vielleicht auch nicht das Relevanteste, wenn du solche Volumen in der Cloud durchschieben kannst, dich darum zu kümmern. Ich glaube, die, wenn wir auch mit den Großen sprechen, die finden es interessant, dort Lösungen darunter zu haben, die wiederum die Daten in eine Cloud-Infrastruktur reingeben, die dann noch weiterverwendet können, bis hin zu verschiedenen LLM-Modellen, Copilot und Co. Da haben wir auch spannende Gespräche, warum die das wollen. Aber darunter braucht es eben jemanden, der das macht und das sind wir.
Ja, okay. Das heißt, ihr habt eine eventbasierte Architektur dann auch entsprechend, wenn ihr Kafka nutzt. Absolut, und seid dann flexibel, MQTT und Co. dann entsprechend auch anzubinden und damit die Maschinen dann auch zu konnektieren. Ja.
Genau, richtig, ja.
Ja. Super. Lass uns das jetzt mal ein bisschen konkreter machen. Du hast jetzt schon so ein paar Use Cases genannt. Was sind denn so klassische Use Cases, mit denen ihr oft startet? Was sind so die Themen, die ja, die ihr häufig dann in der produzierenden Industrie einfach seht für so eine Plattform.
Ja, ja, ich glaube, das ist ja das Verblüffende, selbst für mich ehrlicherweise. Ich glaube, die Kunden, also im ersten Mal der Werksleiter, die Personen, mit denen wir sprechen, die kennen ihr Werk genau 100-mal besser als alle Leute außen herum. Die wissen genau, wo ihre Potenziale sind. Und ich glaube, da starten wir los. Dann im zweiten Schritt wissen die eigentlich ganz genau, wo sind meine Optimierungshebel? Ist das im Bereich OE? Das ist häufig ein Thema, was wir uns anschauen an allen Formen und Farben. Dann der zweite Teil ist meistens Energiemonitoring. Und der dritte ist meistens daraus abgeleitet Condition Monitoring oder auch Alerting. So, und das sind eigentlich die drei Themen, die sehr, sehr ähnlich sind. Also die Überlappung ist fast 70%, mit denen alle starten. Und das Verblüffende ist, dass das eben noch nicht da ist, wo ich vielleicht auch vorher gedacht hatte, dass es wäre. Die Werke reinkommt, die wissen, wann die Maschine angestellt ist, die guckt sich an, was da rauskommt, was eigentlich in Echtzeit, wie du gerade gesagt, auch eventbasiert zwischendurch passiert, um zu gucken, wie kann ich jetzt das Ganze verbessern, wo sind Probleme aufgetreten, wo gab es Stillstände etc. Da steigen wir eben rein und helfen den Unternehmen, das in Echtzeit auch optimieren zu können. Genau, das sind so die Top 3. Und dann gibt es nämlich noch so einen zweiten Schub. Häufig werden wir auch dazu geholt, wenn es um das Thema MES-Integration geht und SAP, DM-Transformation oder andere MES-Transformationsprojekte, wo gesagt wird, hey, wie können wir Daten in diese Projekte mit reingeben, bis hin zum ERP. Und dann ist der letzte große Bereich, ist zu sagen, wie können wir eigentlich langfristig eine Antwort geben auf Industrial AI. Das ist ein Thema, jeder COO weiß, dass das kommen relevant wird. In Klammern, nicht überall braucht es AI, aber ich glaube, die Antwort ist klar darauf, überall braucht es eine klare Dateninfrastruktur, um was mit den Daten anstellen zu können. Und ich glaube, das ist eine Marschroute, die wir in Zukunft sehr stark ermöglichen können, diesen Unified Namespace für künstliche Intelligenz zu verwenden. Wenn wir in unsere Kunden reinhören, dann sehen wir eben schon, dass sie da auch erste Dinge bauen Richtung Predictive Maintenance, Prediction-Algorithmen und sich anschauen, was kann ich mit den Daten anstellen, wo gibt es eben historisch gesehen bestimmte Abweichungen, wo müssen wir Intelligenz anwenden, um dann noch unsere Produktion noch besser zu steuern.
Ja, finde ich super, wie du das beschreibst, ne? Also ich kann das nur bestätigen, dass bei vielen Werken erstmal das Thema Transparenz, überhaupt die Daten mal verfügbar zu machen, auch in Echtzeit im besten Fall, ja. Das ist was, wo viele noch riesen Baustellen haben, ja. Und spätestens dann, wenn man hinten raus dann das Thema AI und Co. anguckt, wenn man heute solche Use Cases hat und oft an die Maschine wieder gegangen wird, weil gesagt wird, naja gut, die Daten in der Granularität, die haben wir gar nicht in unserem System, dann müssen wir jetzt da mal doch mal bei der Maschine schauen. Ja. Und wenn man da so eine Datenbasis hat, das natürlich schon ein großer Schritt ist.
Und also mir aber ganz, auch was ganz wichtig ist, glaube ich, wir kommen vom Business Value. Ich glaube, ein Problem in diesem Markt ist auch zu sagen, okay, Daten, Dateninfrastruktur, was ist das eigentlich? So, und ich glaube, das ist aus technischer Sicht spannend, aber das interessiert nicht das C-Level und auch dich, den Werksleiter, zu sagen, wie mache ich das Ganze hier besser? Das heißt, wir denken aus dem Use Case abgeleitet Time to Value. Wie komme ich am allerschnellsten auf einen ROI, der die Produktion besser macht? Und ich glaube, deswegen sind die Use Cases die ganz, ganz wichtig und der Startpunkt in jede Diskussion rein. Und manchmal kommt vielleicht das Ergebnis raus, wir brauchen gar keine Dateninfrastruktur, dann braucht es auch kein UMH und dann macht der Kunde das alleine. Ich glaube, das ist aber ganz, ganz wichtig zu sagen, wir kommen aus dem Business Case und aus dem Use Case heraus und leiten daraus die technische Lösung auch ab und nicht eben andersrum.
Ja. Finde ich spannend, dass du das so beschreibst, weil das ist natürlich richtig, würde ich auch jedem empfehlen, ne? Nicht Technologie der Technologie willen, sondern am Ende muss es Mehrwert bringen und so tickt halt die Produktion auch, ne? Am Ende zählt die Wertschöpfung, die Effizienz im Prozess. Gleichzeitig ist es ja aber auch so bei Infrastrukturprojekten, dass es oft auch, zumindest meine Erfahrung, schwierig ist, mit einem Use Case alleine zu sagen, boah, das rechnet sich jetzt und ich betreibe den Aufwand.
Ja.
Also siehst du das auch oder sagt ihr, nö, kein Thema, ein Use Case reicht, weil wir haben ja vorhin zum Start über Skalierung geredet und dass da es eigentlich erst richtig spannend wird, sogar wenn wir über mehrere Werke reden und das ist ja nicht der erste Schritt.
Genau, ich glaube, das ist unsere Kernstärke. Also wir werden häufig reingezogen über sehr spezifische Use Cases. Also mit einem Kunden im Food-Bereich machen wir Kühlhaus-Monitoring. Das war irgendwie ein sehr Thema, was aufgekommen ist. Dann haben wir gesagt, okay, Aber auf der Basis dessen kannst du noch ganz viele andere Dinge machen. Das ist die Basis, aus der wir rausstarten. Und dann wird eigentlich der ROI über die Zeit immer besser, weil du in mehr Werke reingehst und die gleiche Infrastruktur nutzt, Datenmodelle übertragen kannst und dann viel effizienter Use Case umsetzt. Das heißt, der ROI wird immer positiver über Zeit hinweg.
Okay, aber er ist schon da zum Start, oder? Also
absolut, der ROI ist, also unser Ziel, und haben wir gerade auch nochmal sozusagen extern validieren lassen mit verschiedenen Research Instituten, der ist innerhalb von wenigen Monaten da, mit auch wenigen Use Cases und wird dann aber mit Zeit immer besser.
Ja, okay. Gut, du hast jetzt auch beschrieben, ein Use Case ist auch diese Anbindung dann der IT-Systeme, ja, ist ja auch spannend, weil die Systeme meistens ja auch schon diverse Anbindungen mitbringen. Wo ist da dann der Business Case entsprechend, zu sagen, dass diese Anbindung dann schneller und einfacher passiert, oder wo ist da der Hebel aus eurer Perspektive?
Genau, also das, was wir im Markt sehen, das ist eigentlich, also wir sind in den Markt reingegangen und gesagt, okay, Unified Namespace, Dateninfrastruktur, um die Use Case umzusetzen, die ich gerade gesagt habe, also von Produktivität, Qualität, Energie etc. Und das, was wir wirklich in den letzten anderthalb Jahren gesehen haben, ist, häufig sind wir auch in dem Bereich MES-Transformation dazu gehört, also beispielsweise in den SAP DM hinein. Also ist häufig ein Thema, wenn es vom ME, MRI Richtung SAP DM geht, cloudbasiertes MES. Und zum anderen auch sprechen wir mit vielen Partnern und Kunden, die sagen, wir finden die Daten, die ihr dort habt, so spannend, wenn ihr uns die zur Verfügung stellen könntet in bestimmten Analytics-Suiten. Und da kommen dann wieder auch ein Snowflake, ein Databricks oder andere Cloud-Vendoren zum Einsatz, und wiederum darüber kommen verschiedene LLM-Modelle und Chatbots zur Verfügung, bis hin zu einem Copilot, zu sagen, wenn ihr es uns ermöglicht, eure Daten in der Frequenz, in der Qualität, in dem Kontext zur Verfügung stellen, dann können wir nach oben auch einen sehr, sehr spannenden Business Case machen, weil wenn wir uns jetzt die Thesen angucken von Satya Nadella Richtung von Microsoft, SaaS is dead sozusagen, und die Zukunft wird sein, über Vibe-Coding, über LLMs Daten nach oben zu schieben, und du musst gar nicht mehr reingehen in das Produkt, du musst gar nicht mehr in den HubSpot, in den ERP reingehen, sondern du kannst auch so das von außen drauf zugreifen wie eine Chatmaske. Dann kann es eben sehr, sehr spannend sein zu sagen, wir sind der Anreicher von Produktionsdaten. Neben ERP, HR-Systemen, Supply-Chain-Systemen bieten wir euch eben auch noch komplett Transparenz in die Produktion hinein. Und das ist eigentlich den Case, den wir mit den großen Cloud-Vendoren und auch IT-Anbietern besprechen, zu sagen, wie können wir da einen spannenden Case machen. Genau, das ist da die Richtung, die wir verfolgen.
Also wirklich die Daten noch schneller, einfacher und auch übergreifend zur Verfügung zu stellen. Ja.
Genau, ich sage immer, das ist ja das Verrückte. Also wenn wir an Produktionsunternehmen verkaufen, dann klar kannst du HR-Prozesse optimieren, du kannst dein Marketing optimieren, aber die P&L existiert nun mal zu sehr, sehr großen Teilen aus Produktionskosten, Herstellkosten. Da einen Prozent zu verbessern, das hat einen riesigen Impact. So. Und wenn wir dazu beitragen können, in EBIT um ein paar Prozentpunkte am Ende des Tages zu verbessern durch diese ganzen Themen, dann liegen da, glaube ich, die großen Hebel, die da in Bewegung gesetzt werden können.
Ja, super. Vielen Dank für den Einblick auch in eure Architektur, wie das Ganze aufgebaut ist und wie da auch der Business Case am Ende ausschaut. Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen reingehen in das Vorgehen, weil ich habe auch das Gefühl, dass da auch ein großer Unterschied da ist. Ja, du hast es vorhin schon ein bisschen beschrieben. Manche produzierende Unternehmen nutzen schon eure Lösung, ja, euer System, ohne dass ihr es vielleicht wisst. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte die Plattform nutzen, ich möchte das jetzt in einem Werk mal ausrollen, wie sieht da der Start mit euch ganz praktisch aus?
Ja, genau, also Punkt 1 ist, genau, Open Source ermöglicht dir, du kannst es einfach mal ausprobieren, das ist eine Motion, die wir sehr häufig sehen, also Automation Engineers werden mal dazu gebeten, das Produkt auch mal zu testen, loszulegen, was zu bauen. Ich glaube, das ist das Erste, wie es losgeht. So, dann, wenn ein Kunde bei uns sich, sagen wir mal, qualifiziert, uns anfragt und wir in den Kontakt treten, dann ist eigentlich unser erstes Ziel, den Spieß umzudrehen. Wir wollen eigentlich so schnell wie möglich ins Doing kommen und sagen, hey, wir können dir ganz viele Folien zeigen, wie toll wir sind und was wir alles können. Lass es doch einfach mal ausprobieren, zusammen was bauen. Und ich glaube, das ist auch da, wo wir sehr, 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 glaube ich, unsere Erfolge relativ schnell zeigen können, zu sagen, Wir bauen den ersten Use Case. Und wenn wir den ersten Use Case haben, ich glaube, dann geht auch die Kreativität los, zu sagen, was kann man damit eigentlich alles umsetzen? Und häufig haben die Unternehmen bis ins C-Level rein, ja, wir nennen es immer so Chessboards an Themen, die sie alles machen müssen, wo sie irgendwie sagen, ja, da brauchen wir die richtigen Daten für. Und dann fangen wir an, das mit dem Kunden gemeinsam zu mappen, zu sagen, da gibt es die Use Cases, den ersten haben wir schon gemacht, das könnte eine Roadmap sein. Und ich glaube, Roadmap beziehungsweise ist ganz wichtiges Stichwort für mich. Wir lassen unsere Kunden nicht mit dem Produkt nur alleine, sondern wir haben, glaube ich, ein Produkt, was Open Source ist. Wir haben eine große Community. Wir investieren sehr viel Zeit in das Enablement über Webinare und Co. Aber das ist für mich nur ein Bucket. Das ist der Bucket für mich Produkt. Mhm. Der zweite Bucket, der wichtig ist, wir wollen das den Erfolg des Kunden immer einfacher machen, und deswegen haben wir auch ein eigenes Value Engineering Team aufgebaut, die den Kunden begleitet. Nicht endlich, also nicht bis zum Ende begleitet, bis zur vollen Skalierung, sondern vor allen Dingen in den ersten ein, zwei Werken sicherzustellen, hey, wie funktioniert das Ganze? Weil da ist auch Change Management dabei, da sind bestimmte Anforderungen dabei, und da versuchen wir über Produkt, aber auch sozusagen unser Value Engineering Team, die Leute zu trainieren. Wir nennen das Train the Trainer Model. Wir wollen Leute befähigen, in den Werken danach loszugehen und zu sagen, hey, wie trainieren wir jetzt die anderen Werke? Das ist das zweite sehr wichtige Element für uns in dem Bereich People. Und das dritte, deswegen sage ich Roadmap, daraus entsteht für uns immer gemeinsam mit dem Kunden eine technische und eine organisatorische Roadmap, zu sagen, ein Standort ist schön, zwei Use Cases im Standort ist schön, aber was ist hier die Roadmap und wie können wir hier gemeinsam eine Vision über die nächsten Jahre entwickeln? Wir sind kein Beratungshaus und würden da auch sozusagen Partner zurückholen, aber unser Ziel und unsere Ambition ist immer zu sagen, wie können wir das Ganze entwickeln über eine langfristige Digitalisierungsvision in der Fabrik.
Mhm. Super, ja, das beschreibt es ganz gut. Ich glaube, da kriegt man ein Bild, ja, und ich finde es schön, wie ihr auch beide Seiten im Blick habt, ne? Nicht nur das Technische, sondern auch das Thema Mehrwert für den Kunden, die Use Cases und am Ende auch die Menschen und die organisatorische Seite.
Ja, jetzt also ich glaube, wie bei allen Dingen, ob das KI ist, ob das die Technik ist immer da, ne? Also ja. Das ist häufig auch, wie wird das angewandt und wie setzt du es dann um?
Ja, ich meine, das ist ja vermeintlich logisch und hat jeder auf dem Schirm, so theoretisch, ne? Aber dann einfach simpel zu sagen, wir haben zwei Roadmaps, wo wir beides im Blick haben, das zeigt dann halt ganz konkret, wie kann man damit umgehen. Mhm. Wie geht's dann weiter? Also ihr habt schon gesagt, es geht darum, wirklich auch die produzierenden Unternehmen selber zu befähigen, ja. Entsprechend, dass sie dann selber auch das Ganze nicht nur nutzen, sondern auch weiterentwickeln können. So habe ich es zumindest verstanden. Ja? Also wie sieht das dann aber aus, ganz praktisch? Also wenn ich jetzt als produzierendes Unternehmen meine Experten habe, wie können sie dann dieses Gesamtsystem auch weiterentwickeln?
Mhm. Genau, also wir sagen eigentlich immer, die ersten paar Werke machen wir gemeinsam erfolgreich. Und dann gibt es in den Werken die Trainer quasi. Das sind die Experten, die befähigt werden, auch andere User, andere Werke dann zu, zu enablen und zu trainieren. Und da stellen wir sozusagen unser Team zur Verfügung, als Value Engineers, die diese Person befähigt, oder eben auch Dokumentation, Webinare etc., Communities, um das Ganze dann die Leute besser zu machen und das Thema sozusagen voranzutreiben. Und ich glaube, da ist halt ein Riesenvorteil unserer Community, wenn du halt Fragen hast oder auch bestimmte Themen, die wir im Produkt beispielsweise noch gar nicht abbilden können, dann haben das vielleicht schon Leute aus der Community gemacht und bestimmte Use Cases umgesetzt, bestimmte ganz spezifische Integrationen, komplexe Datenmodelle, also wo es Dinge gibt, die vielleicht auch aus dem Standard herausgehen. Und da gehen dann die Leute meistens in die Community bei uns rein, tauschen sich aus oder kommen wieder zu uns.
Okay. Und das heißt dann ganz praktisch, wenn ich jetzt meine eigene IT-Abteilung habe, die können dann selber auch das dann ausrollen auf weitere Use Cases, weitere Maschinen und Anlagen, aber auch dann IT-Systeme. Ja.
Also gibt es, genau, also unter anderem mit dem Kunden HIP sind wir unterwegs im Bereich der Babynahrung. Da genau war das eigentlich das Modell, was ich gerade beschrieben habe. Also wir sind mit dem ersten Werk gemeinsam sehr reingegangen und haben das ermöglicht. unser Ziel ist es aber, so wenig wie möglich danach darüber hinaus involviert zu sein. Und genau, ich glaube, wir haben ein gutes Verhältnis, deswegen kann ich das mit dem Kunden auch sagen. Ich glaube, die bauen jetzt einfach sehr, sehr viele Use Cases selber in sämtlichen Mannigfaltigkeit. Ne? Also ich glaube, wir sprechen immer von Energiemonitoring und wir sprechen von OEE, aber die Realität ist, ganz viele kleine Dinge führen am Ende zu den großen Verbesserungen. So, und ich glaube, da sieht man zig Dashboards, die auf Basis unserer Infrastruktur und unserer Daten am Ende gebaut wurden und den Shopfloor befähigen, dort dann Optimierungen durchzuführen. Und wir selber sind da nur ganz wenig beispielsweise im Austausch.
Okay, stark. Wir hatten ja zum Start darüber geredet, dass ein ganz großer Hebel eben ja auch nicht nur ist, dann viele Use Cases zu haben, sondern auch entsprechend das Werk übergreifend zu machen. Und wenn wir das jetzt nochmal konkretisieren können, was heißt das? Also was ist da dann in der Umsetzung erfolgskritisch? Ist es dann auch eine Phase, wo dann entsprechend auch die produzierenden Unternehmen selber schon vieles machen können? Oder wo unterstützt ihr auch, weil ihr einfach Erfahrung habt, sagt, okay, also da muss man besonders drauf achten, damit das dann auch in mehreren Werken gelingt?
Genau, ich glaube, die ersten Werke müssen erfolgreich sein. Ich glaube, das ist banal, aber das ist das Allerwichtigste. Sowohl
allein vom Change-Prozess, ne? Dass man sieht, hey, das bringt was. Ne?
Also, Usability, ja. ROI, Impact, so. Ich glaube, das sind alle Dimensionen, die sich ergeben müssen. Sonst hast du gar keine Daseinsberechtigung. Wenn der Kunde das hinbekommt mit unserer Hilfe, dann sehen wir aktuell, und das ist, würde ich auch sagen, fast das, wo ich am stolzesten drauf bin, einen sehr starken Pool der anderen Werke, das auch zu haben. Weil wir zum A bestimmte Basics in diesen Datenmodellen, Asset-Modellen zur Verfügung stellen und sagen, hey, das brauche ich eigentlich auch, mit dem Thema habe ich mich schon 10-mal beschäftigt. Gib mir mal, wie ihr die Maschine definiert habt, wie das Asset-Modell ist, was sind die 5 Maschinen, genau das Problem habe ich hier, gib mir das mal. Daraus sind abgeleitet wiederum, das sind häufig die gleichen Use Cases, können aber auch wiederum ganz andere Dinge sein, die der Schmerzpunkt dort ist. Und ich glaube da, wenn man auch nochmal zu den Themen von Anfang zurückgeht, ich glaube, ein Kernproblem in diesem Markt ist, ganz, ganz wenige Dinge wurden ausgerollt. Sondern ganz viele Dinge wurden in einem Werk bewiesen und dann gab es irgendwie Feuerwerk und dann ganz, ganz toll. Aber das ist nicht der Erfolg, den wir anstreben. Und ich sage immer auch intern für uns, unser Kernziel ist, die Kunden auszurollen und über viele Werke erfolgreich zu machen. Da sind wir in dem Markt echt stolz drauf, wo wir da bis jetzt angekommen sind und wieder vor allen Dingen der Pull innerhalb der Organisationen ist, dieses Produkt zu verwenden. Und das ist, glaube ich, immer das beste Feedback, was du bekommen kannst.
Ja, ich meine, das ist für euch als Anbieter natürlich das Ziel ist, da in möglichst viele Werke reinzukommen, ist natürlich nachvollziehbar, aber ich kann das nur auch aus der Produktionssicht bestätigen. Ne? Also ich habe das zum Jahresstart auch gesagt, meine These ist jetzt für 2026 müssen wir wegkommen von den Leuchttürmen hin zur Skalierung. Warum? Ja. Weil wir da entsprechend natürlich auch erst die Hebel haben, dann auch in Richtung Effizienz und Produktivität und am Ende Wettbewerbsfähigkeit dann auch von unseren Fabriken. Und das ist einfach essentiell, weil sonst sehen wir die Effekte am Ende nicht von all unseren Bemühungen, egal ob es Digitalisierung, Automatisierung oder auch am Ende künstliche Intelligenz ist. Ja, von dem
ich glaube, das noch zu ergänzen, ich glaube, ein anderes Problem aus der Vergangenheit ist, viele Dinge wurden versucht, auch durch andere Vendoren, auch von großen Top-Down durchzupushen. Da gibt es jetzt den Standard, der wird jetzt gemacht. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Du musst eine Software bauen, die bestimmte Komponenten mitbringt, die Leute auf dem Shopfloor zu befähigen, die Probleme zu lösen, die sie 100-mal besser kennen als jemand, der irgendwo in der Zentrale sitzt und sagt, lass uns mal Digitalisierung der Fabrik machen und lass mal OEE über alle Werke vergleichen. Das kann auch eine Konsequenz sein. Aber unser Ziel ist erstmal, den User in der Fabrik maximal zu befähigen, Dinge für sich besser zu machen. Mhm. Und ich glaube, das ist, wurde in der Vergangenheit immer versucht, top-down durchzupushen, aber das führt nicht zum Erfolg, sondern das, was du machen möchtest, ist denen zu sagen, du gibst denen eine Software, ein Tooling und dann wollen andere Werke das auch haben. Und das ist, glaube ich, da, wo vor allen Dingen auch Alex und Jeremy angesetzt haben, die ja selber Systemintegrator waren und vor allen Dingen und Jeremy, der das Produkt hier verantwortlich baut, der jeden Tag mit Leuten auf dem Shopfloor spricht und nicht mit Leuten aus dem C-Level oder aus der Zentrale spricht, was man da bauen kann. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen, würde ich sagen, der Schlüssel zum Erfolg, dass wir sehr nah dran sind an den Leuten, die das Problem haben und dem wir am Ende was bauen sollen und nicht an dem, der sagt, oh, ich würde gerne mal die OEE analytisch über 100 Werke gerne sehen. Das kann eine Konsequenz sein, aber das darf nie die Marschroute für einen Produktbau sein.
Ja, sehr schön. Ich möchte mit dir jetzt noch einen gemeinsamen kleinen Ausblick wagen zum Abschluss unseres Gesprächs. Und du hast jetzt mehrfach über KI geredet und gerade wenn wir über die Weiterentwicklung auch von Software, von Systemen reden oder auch von dem, wie ich da weitere Use Cases etablieren kann und so weiter, da ist meine Wahrnehmung ist gerade einiges an Musik, was KI anbelangt. Mhm. Wie sieht es bei euch und bei eurem System aus?
Ja, genau. Also verschiedene Bereiche. Also der erste Bereich ist nochmal auf den Bereich der Usability. Bei uns gibt es Konfigurationen via Code, YAML-Konfiguration, sehr skalierbar. So, auf der anderen Seite merken wir, es gibt, wenn du in weltweit 100 Werke rein möchtest, auch Leute, die dort nicht die Fähigkeiten haben, das zu machen. Das heißt, wir bieten eine Kombination aus UI, aber auch Code, um unsere Infrastruktur zu konfigurieren. Und das war eine sehr bewusste Designentscheidung, die wir auch mit Blick auf KI in den letzten Jahren treffen konnten. Warum? Wenn du Code hast, dann hast du einfach die beste Basis, um skalierbar Software zu entwickeln, um sämtliche Handbücher von Maschinen einzulesen können, um riesige Datenpakete zu verstehen, zu kontextualisieren, Datenmodelle zu bauen. Das geht am besten eben nur mal auf Code. Wenn du ganz viel UI hast, wo du Drag and Drop hast, dann dauert das einfach Ewigkeiten. So, und ich glaube, da ist in der Anwendungsseite also ein riesiger Vorteil, den wir KI in unserem Produkt nutzen können und wo wir, glaube ich, auch gewisse Vorteile haben gegenüber anderen Unternehmen, die es vielleicht schon länger gibt, die eine gewisse Legacy mitbringen, zu sagen, hey, wir können nicht mehr so flexibel UI und Code machen, sondern wir haben eben bestimmte Produkte, die wir schon mittragen oder bestimmte Module über die letzten Jahre. So.
Ich glaube, das ist der eine. Für mich doch mal so ein bisschen zum Verständnis, das heißt, grundsätzlich ist eure Software Code-basiert. Ich meine, klar, am Ende ist immer alles Code, ja, wenn wir über Software reden, aber das ist quasi der Kern und ihr habt jetzt keine
Low-Code. Ja.
Ja, genau. Ihr habt jetzt keine Low-Code oder No-Code-Technologie, wo ihr das irgendwie man sich das grafisch zusammenklicken kann, sondern das, was ihr GUI-seitig dann habt, ist dann quasi noch die Konfiguration auf einer hohen Ebene wahrscheinlich dann.
Genau, du kannst immer beides machen. Also du kannst dir das via Code konfigurieren, alle Maschinen. Oder du kannst eben in der GUI via einer Tabelle, via einem Drag and Drop bestimmte Verbindungen aufbauen.
Okay, das geht dann schon auch entsprechend. Aber im Hintergrund habe ich dann immer den Code dann trotzdem, ja.
Ja, genau. Und du kannst sozusagen, wenn du halt sagst, boah, da bin ich schneller mit auf Code-Basis, dann wechselst du da rein. Oder bestes Beispiel ist, am Anfang musst du erstmal so die Dinge verstehen, da hilft auch eine gewisse Visualisierung, eine Tabelle etc. Dann hast du die Logik aufgebaut und dann sagst du, okay, jetzt muss ich das Ganze halt einfach nochmal skalieren. Und das funktioniert dann beispielsweise schneller über Code, wo wir, das wird auch ein riesiger Teil unserer Produktisierung jetzt der nächsten Wochen und Monate, wo einige Releases rauskommen werden, ist, momentan geht das schon mit Cloud Code, dass du unsere Software konfigurieren kannst. Aber in Zukunft werden die Dinge mehr produktisiert werden, dass das eben so einfach wie möglich ist. Und ich glaube, das ist KI als Enabler für unser Produkt und sehr darauf ausgelegt, da die richtigen Designentscheidungen für das Produkt zu treffen. Und dann ist der andere große Bereich, ist zu sagen, wenn ich so viel komplexe Daten habe von ERP, MES, Sensor, Maschine und darauf KI anwenden möchte, dann brauche ich eine gute Dateninfrastruktur, also den Unified Namespace als Basis für KI in Zukunft. In Klammern, du brauchst nicht überall KI für. Das ist auch die volle Wahrheit und volle Transparenz, aber in einigen Dingen macht das eben Sinn, das auch zu verwenden und in Zukunft da aufgestellt zu sein.
Sehr schön. Also das heißt zwei Ebenen. Einerseits AI, speziell Large Language Model für das Coding und für die Entwicklung quasi des Systems oder die Konfiguration auch des Systems. Und auf der anderen Seite dann als Teil des Use Cases, ne? Also mit AI Daten auszuwerten, entsprechende Chatbots zu haben, um Abfragen zu machen und so weiter. Um die Bedienung nachher im alltäglichen Business quasi das noch einfacher zu machen und auch zugänglicher zu machen für die Leute.
Besser hätte ich es nicht zusammenfassen können.
Ja, nee, perfekt. Also ich finde es immer wichtig, diese beiden Ebenen zu trennen, weil oft wird das auch so ein bisschen vermischt und AI für alles, ne? So. Und ich glaube, dass das natürlich auch nochmal andere Zielgruppen sind, was du jetzt gerade beschrieben hast, aber sehr wichtig, beide Potenziale auch in der Fabrik zu nutzen. Ne?
Ich glaube, das zweite ist eine Konsequenz daraus. So. Und das wissen die Kunden 100-mal besser, als wir selber, was sie dort machen wollen. Ja. Der Schritt 1 ist unser Job. Deswegen sage ich immer, Time to Value ist unsere Kernmaxime. Das ist zwar irgendwie so ein bisschen so ein Berater-Buzzword, aber da steckt am Ende viel drin. Wie kann ich das wie komme ich am schnellsten zum Business Impact?
Ja, ja.
Und danach bauen wir alles in unseren Produkten. Und wenn KI dazu führen kann, dass ich die Maschinen schneller anbinden kann, besser Daten kontextualisieren kann, dann werden wir das bauen für euch, damit ihr über Business Impact spricht. Und wenn die Leute danach dann auf den Daten auch noch KI-Modell laufen lassen, bestimmte Prediction machen etc., dann super. Ist aber wiederum auch nicht unser Kernbereich. Also deswegen, wenn wir auf diese Architektur zurückkommen, oder nicht unser aktuelles Produkt-Roadmap, da die besten Prediction-Mechanismen, Algorithmen zu bauen, sondern zu sagen, da dort gibt es wieder auch andere Lösungen. Und ich glaube, da sind wir sehr opinionated, ein bestimmt sehr starkes Produkt im bestimmten Bereich zu machen und dann wieder darum, Daten auch in dieser Softwarelandschaft weiterzugeben. Beispielsweise landen Daten im Snowflake, in einem Databricks, das sehen wir bei Kunden, in einem SAP-DM, in anderen Systemen, wo die Daten dann weiterverarbeitet werden.
Ja, super. Nee, vielen Dank auch nochmal für diese klare Zuspitzung. Niklas, danke für den Einblick, wie eine moderne, auch offene Architektur da aussehen kann, um am Ende IT und OT miteinander zu vernetzen und vor allem Business Impact nachher zu haben. Danke dir.
Super. Danke dir, Tobias. Hat Spaß gemacht.
Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn du als Werkleiter oder Produktionsverantwortlicher vor konkreten Entscheidungen stehst und dir manchmal der klare Blick von außen fehlt, dann schau dir meinen Fabrik der Zukunft Navigator an. Das ist ein KI-gestütztes Tool, das dir gezielt Impulse für deinen Produktionsalltag gibt, passend zu deiner Situation im Werk. Der Navigator zeigt dir aus über 250 Episoden genau die Inhalte, die für dich relevant sind. Du bekommst Zugang über den Link in den Shownotes, kostenlos und einfach per Mail, inklusive meines Fabrik der Zukunft Briefings. Ich bin Tobias Herwig, wir hören uns wieder zur nächsten Folge Fabrik der Zukunft.